Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag und jetzt mit einer großen These. Die Religionen, so wie wir sie kennen, gibt es erst seit rund 900 Jahren. Das sagt Dorothea Weltecke. Sie ist Professorin für europäische Geschichte des Mittelalters an der Berliner Humboldt-Uni. Und gerade ist ihr neues Buch erschienen bei C.H. Beck mit dem Titel Die drei Ringe, warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind. Vielleicht geht es Ihnen jetzt so wie manchen bei uns in der Redaktion und Sie sagen, Herr, das kann doch gar nicht sein. Religionen, also etwa Judentum, Christentum, Islam, die sind doch viel älter. Dann hat Dorothea Weltecke jetzt die Möglichkeit, ihre Einwände zu entkräften. Ich habe am Montag mit der Historikerin gesprochen und sie als erstes gefragt, wenn die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind, wie alt ist denn dann zum Beispiel das Christentum?
Seit dem ersten Jahrhundert nennen sich Menschen Christen. Die Frage ist, was wir unter dem Christentum verstehen. Was ich versuche in meinem Buch zu zeigen, ist, dass es im Mittelalter ganz unterschiedliche Kirchen und Strömungen des Christentums gegeben hat, die sich eben im Mittelalter auch festigen. Einmal unter der Herrschaft des Islam und dann auch in christlichen Herrschaften, wie zum Beispiel in Georgien oder in Nubien oder in Äthiopien. Und dass diese unterschiedlichen Richtungen mehr Platz in unserem Geschichtsbewusstsein brauchen würden.
Also es gab schon ein Christentum, das war aber noch keine Religion?
Der Begriff Religion wird in der Wissenschaft sehr intensiv diskutiert. Und es gibt unterschiedliche Definitionen dafür. Es ist sehr schwer, sich auf eine zu einigen. Worum es mir in diesem Buch geht, ist, dass wir versuchen, uns vorzustellen, was vor der Entstehung des Begriffs Religion für Menschen bedeutet hat, mit welchen unterschiedlichen Konzeptionen sie das selber verstanden haben, was wir dann ab dem 16. Jahrhundert oder dann in der Wissenschaft ab dem 18. und 19. Jahrhundert als Religion bezeichnen.
Das ist dann schon Neuzeit. Jetzt sagen Sie, die Religionen entstehen im Mittelalter. Das geht ja in der klassischen westlichen Geschichtsschreibung ungefähr vom Jahr 500 bis 1500, umfasst also ein ganzes Jahrtausend. Wann und wo und warum entstehen denn da die Religionen?
Das Wichtige an dieser Diskussion ist für mich zu sagen, dass diese Jahrhunderte für die Geschichte der Religion sehr entscheidend sind. Dass es also nicht so ist, dass sie praktisch am Sinai oder in der Stunde Null fertig sind, sondern dass sie sich ganz intensiv verändern und weiterentwickeln. Und in der Religionsgeschichte steht bisher das Mittelalter eher im Schatten, weil man eher auf die Zeit davor schaut oder dann wieder in die Aufklärungszeit. Und was dazwischen passiert, darüber gibt es noch wenig historische Theorien. Und das möchte ich versuchen zu erhellen. Und ich möchte sagen, dass es ganz entscheidende Zeit ist, weil ganz entscheidende Innovationen in diesen Jahrhunderten passiert sind. Und dazu gehört eben einmal die Expansion, die Systematisierung der Gemeinden, aber auch die soziale Schließung, allmähliche Schließung der Gemeinden. Und natürlich kann ich jetzt hier keine Jahreszahl eingeben, weil es auch von Region zu Region verschieden ist. Also das spielt sich jetzt hier auf einem höheren Abstraktionsgrad ab. Aber etwas passiert in diesen Jahrhunderten und am Ende haben wir eine andere Situation als vorher. Oder im 12. Jahrhundert können wir das schon sehr genau sehen, dass sich die antike Welt komplett umgearbeitet hat, überformt, überbaut worden ist.
Die Gemeinden schließen sich, das haben Sie gerade gesagt. Also dieser Abgrenzungsmoment der verschiedenen Konfessionen, religiösen Strömungen oder auch der großen Religionen insgesamt, das ist, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Religionen sich so entwickelt haben, wie wir sie eben heute kennen.
Ja, und in den historischen Theorien, die wir im Moment haben, die dominant sind, da gehen wir davon aus, dass das praktisch von Anfang an so ist und dass es ihnen damit eben auch angelegt ist, dass sie sich exklusiv voneinander abschließen. Und die Verantwortung dafür wird beim sogenannten absoluten Wahrheitsanspruch gesucht. Was ich versuche zu zeigen, ist, dass dieser absolute Wahrheitsanspruch lange Zeit nicht alleine steht, dass es noch andere Möglichkeiten und Positionen gibt, aber dass wir im Mittelalter eben eine wichtige soziale und politische Innovation haben, indem diese unterschiedlichen Gruppen rechtlich definiert werden und rechtlich gesehen und sozial gesehen unterschiedlichen Status haben. Und das führt dazu, dass sich Gruppen immer stärker abschließen. Sozial, weil sie schon mal rechtlich definiert sind und sich auch damit definieren müssen, einmal ihre Überlegenheit definieren und einmal auch erklären müssen, warum sie in dieser unterlegenen, rechtlich untergeordneten Position sich befinden.
Heute sind wir es ja gewohnt, Judentum, Christentum und Islam als komplett voneinander getrennte Religionen zu denken. Und dieses Denken folgt aber erst, so sehen Sie es, dieser sozialen und juristischen Trennung der Gemeinschaften, ja?
Es ist noch ein bisschen komplizierter, weil wir von Anfang an sehen natürlich, dass diese unterschiedlichen Kulte und Lehren sehr kontrovers diskutiert werden. In keiner dieser großen Strömungen gibt es eine Lehrautorität, die bestimmen könnte, wohin die Reise ging, sondern im Laufe der mittelalterlichen Jahrhunderte gibt es sehr, sehr viele interne theologische, rituelle und rechtliche Diskussionen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben eingepasst wird in eine soziale Ordnung. Und in dieser sozialen Ordnung macht es sehr viel aus. Einmal, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin. Aber es macht eben auch was aus, ob ich als Jüdin oder als Christin geboren wurde in einer mittelalterlichen Stadt. Und das führt dazu, dass sich Gruppen bilden und sozial abgeschlossen werden und selber sich sozial abschließen.
Bei dieser These, dass die Religionen im Mittelalter entstehen, beziehen Sie sich dabei auf Judentum, Christentum und Islam oder noch auf weitere Religionen?
Ich arbeite mit dem Symbol der drei Ringe, weil diese drei Gruppen und Religionen füreinander besonders wichtig sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die mittelalterliche religiöse Situation noch viel komplizierter war. Dass also im mittleren Asien gibt es Buddhisten und auch noch Zoroastrier vielleicht. Und im nördlichen Europa sind Leute pagan unterwegs. Es gibt unterschiedliche Kulte und Gruppen, die auch im Laufe des Mittelalters neu entstehen, wie die Drusen. Aber in der Tat ist es so, dass diese drei Gruppen besonders wirkmächtig sind in der Vernetzung, in der kulturellen Transformation von Europa und Asien und Nordafrika.
Wir zwei haben uns im Vorfeld dieses Gesprächs schon ein bisschen ausgetauscht, telefonisch und auch per E-Mail. Und da haben Sie einen Satz geschrieben, den ich jetzt nochmal aufgreifen will, nämlich, dass das Mittelalter nicht so fanatisch war, wie wir uns das gerne einreden. Also dieses Religionsbild, was wir vom Mittelalter haben, das gibt es auch, um selber toleranter dazustehen heute?
Ja, das Mittelalter, vor allem wenn wir das, also es gibt ein schwarzes Mittelalter und ein romantisches Mittelalter und beide sind sehr einheitlich gedacht. Und im schwarzen Mittelalter ist es fanatisch gedacht und sehr dunkel und dann kommt irgendwann die Aufklärung und dann lernen wir einander zu respektieren. Und dieses Bild dient hauptsächlich dazu, die Probleme, die wir in der Gegenwart oder im 20. Jahrhundert ja gesehen haben, auf so einem Schuttablageplatz der Geschichte zu entsorgen und uns selber gut zu fühlen, statt zu merken, dass wir an der Stelle noch nicht besonders weit gekommen sind. Das muss man ja wohl nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts oder auch nach dem, was wir jetzt derzeit erleben, wieder sagen.
Wenn man genauer hinschaut aufs Mittelalter, dann entdeckt man also offenbar, wenn man ihrer Perspektive folgt, viel mehr als so ein dunkles Mittelalter, nämlich auch interreligiösen Austausch, Zusammenleben und so weiter. Können wir also da noch was lernen aus dem mittelalterlichen Zusammenleben der Religionen? Denn die Probleme sind ja heute teilweise noch ganz ähnlich wie früher.
Vor allem können wir lernen, dass es nicht neu ist, dass sich Religionen miteinander auseinandersetzen müssen. Und ihre Geschichte sich ja auch miteinander verflechtet, auch dann, wenn sie sich nicht einig sind oder sich Gruppen nicht einig sind. Auch dann wird es zu einer gemeinsamen Geschichte, weil sie sich in einer bestimmten Weise darauf reagieren, wie die anderen sind, wie man nicht selbst sein möchte. Und so. Jedenfalls ist es nichts Neues. Das ist das, was wir daraus lernen. Ansonsten ist das, glaube ich, kein Modell für die Zukunft, weil es eben keine Gleichheit gibt im Mittelalter und keine Möglichkeit, auf Augenhöhe wirklich miteinander umzugehen. Rechtlich und sozial gesehen zumindest nicht. Im Alltag und in der Praxis macht das immer anders aussehen. Da kann ein jüdischer oder ein christlicher Kaufmann zusammen feiern und sich gegenseitig besuchen. Aber sie befinden sich rechtlich in unterschiedlichen Status und das ist nichts, was wir jetzt vorbildlich finden würden.
Dann lassen wir das Mittelalter Mittelalter sein. Und ich komme nochmal auf diese Frage des Alters zurück. Also das ist ja in einem religiösen Selbstverständnis auch oft sehr wichtig, dass man sagt, unsere Religion ist schon so und so alt, weil das bedeutet eine lange Tradition, auch irgendwie eine Legitimation und ja, hat vielleicht auch irgendwie so was Wahres an sich, dass man eben schon so eine ganz alte Religion ist. Wenn Sie jetzt sagen, diese Religion gibt es so aber eigentlich erst seit 800 Jahren, Bringt das religiöse Selbstverständnisse ins Wanken?
Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass wir in unserer Diskussion ganz gut mit dem Begriff Religion weiterarbeiten können, weil wir jetzt hier den nicht weiter kritisieren müssen. Wir können nur sagen, eine Glaubenstradition ist uralt oder die gibt es schon so und so lange oder so. Also das soll uns daran nicht hindern, das zu finden. In der Tat ist es so, dass man sich darüber im Mittelalter auch Gedanken macht und dass man sich überlegt, welche Tradition die älteste ist. Und da spielt es eigentlich, oder wir sagen, da besteht wenig Zweifel darüber, dass die jüdische Tradition in diesem Fall die ältere ist als die christliche und die muslimische und dass die auch miteinander verwandt sind. Das ist etwas, was in den unterschiedlichen Perspektiven und in dem, wie man konzeptionalisiert, dass es mehr gibt als einen Glauben und als eine Lehre, das eben sehr wohl weiß.
Mit Ihrer These, dass die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind, wollen Sie ja auch die Forschung, den Diskurs anregen. Welches Gegenargument hören Sie am häufigsten?
Da das Buch jetzt ziemlich neu ist, habe ich noch nicht sehr viele Gegenargumente gehört.
Aber Sie sind ja schon mit diesem Thema, Entschuldigung, schon ein bisschen länger auch unterwegs, haben Vorträge dazu gehalten und so weiter. Also das will ich noch einmal sagen. Sie haben, das jetzt ist keine leichte, schnell entwickelte These, sondern Sie haben da, glaube ich, 10 Jahre oder länger dran gefeilt.
Ja, und worüber man natürlich immer wieder sprechen kann und auch sollte, ist, was bringt es uns, wenn wir jetzt den Religionsbegriff historisieren? Wozu soll das gut sein? Ja, ich kann doch auch einen steinzeitlichen Kult als Religion bezeichnen, das kann man natürlich. Und da würde ich eben dagegen halten, dass es eine nützliche Perspektive ist, sich zu fragen, was sich verändert. Und ein anderer Punkt ist zu sagen, es gibt doch diese polemischen und auch die anderen verdammenden Argumente immer schon von Anfang an. Also die antijüdische Polemik des 1. und 2. Jahrhunderts der Christen, die enthält viele Argumente, die dann auch 1000 Jahre später noch formuliert und wiederholt werden. Und dagegen sage ich, das ist richtig, aber wir haben in der Geschichtswissenschaft und auch in unseren historischen Vorstellungen im Moment immer nur die Polemik im Vordergrund gesehen und nicht so sehr, dass es eben auch andere Positionen gibt und andere Möglichkeiten, übereinander zu sprechen und sich im Alltag und in der Rechtswirklichkeit auch gegenseitig zu tolerieren.
Wie polemisch oder auch unpolemisch es zuging, das haben Sie sich angeschaut anhand ganz besonderer Quellen. Also Sie haben versucht, jetzt nicht auf, sage ich mal, die großen Dokumente zu schauen, ja, sondern eher so in den Alltag hinein zu gucken.
Ja, weniger den Alltag, sondern eine mittlere Ebene. Also nicht die großen theologischen Werke oder die großen Philosophen, die eben nur für einen sehr kleinen Kreis von Lesern geschrieben haben, sondern auf einer mittleren Ebene Werke, die für die Unterweisung, für die Schule, auch für die Unterhaltung und auch für Leute, auch für Frauen und Männer gedacht waren, die sich einfach eine Orientierung in der Welt suchen oder die unterwiesen werden in der Predigt oder in der Gemeinde. Und dazu gehören Pilgerberichte und dazu gehören die Religionsparabeln, wozu die Ringparabel von Boccaccio auch gehört. Da gibt es aber noch einige andere. Dann gab es schon im Mittelalter solche enzyklopädischen Zusammenstellungen davon, was es so alles an Lehren und Religionen gibt. Und in denen dann schon damals versucht wurde, da drin eine Ordnung zu finden und das historisch auch zu sortieren. Und dann gibt es eben einfach auch noch andere Texte, die Gemeinden unterweisen wollen und ihnen erklären wollen, wo hier historischer oder ja, theologischer Platz ist in der Welt. Dazu gehören dann auch noch die sogenannten Religionsgespräche. Das ist eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Arten von Texten, die man als Fragen und Antwort bezeichnen kann oder kleine Szenen erzählen, in denen Menschen unterschiedlicher Glaubenstraditionen einander begegnen und diskutieren. Man könnte auch große Geschichtswerke nennen, die erklären müssen, in welcher Reihenfolge und warum die unterschiedlichen Religionen aufgetreten sind. Und diese Werke haben alle den Vorteil, dass sie einen größeren Leserkreis und größeren Adressatenkreis haben und deswegen auch sehr viel mehr von dem aufgreifen, was vermutlich so normale Leute in Anführungszeichen gedacht haben und sich vorstellen konnten. Und deswegen teilen diese Texte uns sehr viel mehr darüber mit, was man so als normales Wissen bezeichnen könnte.
Die Ringparabel, die haben Sie gerade relativ am Anfang Ihrer Antwort genannt. Die ist heute den meisten bei uns wahrscheinlich bekannt in ihrer neuzeitlichen Fassung von Lessing, ist aber eben auch schon ein mittelalterlicher Stoff, wie Sie gerade gesagt haben, und ist auch titelgebend für Ihr Buch, Die drei Ringe. Warum haben Sie das so hervorgehoben?
Die drei Ringe, das ist ja auch ziemlich emblematisch für die Diskussion der drei Religionen untereinander. Der Vater hat die drei Söhne und hat aber nur einen Ring und lässt zwei weitere herstellen, die den anderen genau gleichen, und gibt den Söhnen jeweils ein Erbe. Und danach bricht Streit aus, welcher wohl den authentischen Ring hat oder das authentische Erbe hat. Und die Diskussion oder die Geschichte, die Boccaccio hier aufnimmt, die hat eine ältere Geschichte, und dann gibt's auch in unterschiedlichen Varianten. Und was man aus dieser Geschichte lernt, ist, dass man eigentlich nicht auf der ganz hohen philosophischen Ebene, sondern hier eben wirklich für das Publikum, für die weltliche Diskussion ein Problem aufgreift, was für Menschen aktuell ist, von dem sie wissen, dass es eben den Anspruch gibt, das echte Erbe zu haben, dass es aber auch einen Vater gibt, der drei Söhne hat. Also damit wird auch eine Verwandtschaft dargestellt, und es wird auch eine historische Theorie eigentlich vermittelt, indem es eben zunächst nur einen Ring gegeben hat und dann zwei weitere gefälscht werden. Und einer der Gründe, warum diese Geschichte, gerade die europäische Geistesgeschichte, so lang anhaltend fasziniert hat, ist, dass er eben nachher nicht erklärt wird, welcher von den drei Söhnen den authentischen Ring erhalten hat. Und das ist dann auch der Grund, warum es dann in der Aufklärung sehr weite Verbreitung gefunden hat.
Giovanni Boccaccio, der im 14. Jahrhundert gelebt hat, ein italienischer Schriftsteller, und der, um das einmal zu klären, Lessing hat dann einfach sich bei dem bedient später?
Ja, und er hat die Geschichte noch etwas entfaltet, und dann gibt es noch ein Theaterstück drumherum. Aber dieser Rahmen dieser Begegnungen, der ist auch in den mittelalterlichen Fassungen vorhanden. Diese Form der Ringparabel, die Boccaccio genutzt hat seinerseits, die gibt es auch in unterschiedlichen, also mehreren Fassungen, die ganz ähnlich sind, und dann welchen, die so ein bisschen anders sind. Dann bekommt ein Ring einen Edelstein, ist zu unterscheiden, oder ist wundertätig und ist zu unterscheiden. Also, aber grundsätzlich ist das mittelalterliches Erbe.
Also ein Stoff, den man sich damals erzählt hat und an dem man sich entwickelt hat. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Sie insgesamt herausarbeiten, wie die verschiedenen Religionen sich miteinander entwickeln und aneinander und natürlich auch in der Abgrenzung zueinander. Wenn sie das nicht hätten, also wenn sich das Christentum jetzt nicht am Islam und am Judentum, sage ich mal, hätte abarbeiten können, dann würde es heute vermutlich ganz anders, also das ist jetzt spekulativ für eine Wissenschaftlerin, aber würde den Religionen dann was fehlen, wenn sie sich nicht so miteinander hätten entwickeln können?
Ja, Sie sagen ja schon, also Historiker beantwortet solche Fragen nicht so gerne, aber was wir ganz sicher sagen können, ist, dass diese vielen Jahrhunderte, in denen christliche, islamische und muslimische Gläubige und Spezialisten miteinander sich unterhalten haben, dass das eine große Bedeutung hat. Dann haben alle drei Glaubenstraditionen die griechische Philosophie rezipiert und daraus eigentlich auch eine gemeinsame theologische Sprache entwickelt, die man ineinander übersetzen konnte, aus dem Arabischen ins Lateinische oder ins Hebräische. Und das ist sicherlich etwas, wo sie auch ein gemeinsames Forum oder gemeinsame Sprache und Konzeption haben, die sie auch geteilt haben. Und ohne diese Rezeption der Philosophie, sagen wir vom 8. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert, als dann auch die lateinischen Philosophen dazukommen, dann wäre es sicherlich ganz anders gewesen. Und ansonsten bleibt es einfach so, dass es, also es ist eben nicht anders denkbar, als dass sie sich aneinander gerieben, aneinander entwickelt und durch Feindschaft, durch Austausch und Diskussion eine gemeinsame Geschichte haben.
Das sagt Dorothea Weltecke, Professorin für europäische Geschichte des Mittelalters an der Humboldt-Universität Berlin. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Und das neue Buch von Dorothea Weltecke heißt Die drei Ringe, warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind. Erschienen ist es bei CH Beck, 600 Seiten, 38 €.